Lieder, die Christiane schon ausgewählt hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, wir können ja mal über Ehre sprechen. Die jungen Leute heute, die sagen das oft, das ist so ein Modewort, schon so irre. Ja? Wenn du irgendwas gemacht hast, was sie gut finden oder cool finden, dann kriegst du schnell mal so ein Irre. Oder auch, wenn du was richtig Tolles gemacht hast, dann sagen sie Ehrenfrau oder Ehrenmann. Ja? Und damit wollen sie ausdrücken, dass jemand irgendwie grandios war oder immer irgendwie häufig richtig gut ist oder cool ist oder so. Und sich ja, für was Gutes eingesetzt hat. Ehrenfrau, Ehrenmann. Grundsätzlich denken viele Menschen bei dem Wort Ehre an Ansehen, an Ruhm, an Titel oder gesellschaftliche Anerkennung. Und letztendlich ist es ein Titel, wenn die jungen Leute jemanden als Ehrenmann oder Ehrenfrau bezeichnen. Dann geben sie dir einen Titel. Wenn wir nachher Fußball gucken, dann wird es um die Ehre Deutschlands gehen. Die Torschützen und dem Torwart wird Ehre gegeben. Und wenn wir gut sind, dann werden wir auch der Mannschaft, die verliert, egal wer das ist, Ehre dafür geben, dass sie tapfer gekämpft hat. Ehre bedeutet, jemandem den Wert, die Achtung und die Würde zu geben, die ihm zustehen. Also ist die große Frage, wem gebührt denn wofür Ehre? Wann steht es denn jemandem zu, geehrt zu werden und ihm Würde und Achtung entgegenzubringen? Muss man dafür immer irgendwas Außergewöhnliches leisten? Auf diese Frage werde ich nachher noch antworten. Die Bibel gibt jedenfalls eine klare Antwort auf die Frage, wem Ehre gebührt, und zwar Gott, Gott allein. Gott gebührt Ehre in seinen drei Personen als Vater, Sohn und der Ruach, dem Heiligen Geist. Die ganze Schöpfung hat den Auftrag, Gott, den Schöpfer, zu ehren, also auch wir. Das ist unsere grundsätzliche Bestimmung und unser grundsätzlicher Lebenssinn, Gott zu ehren. Dabei muss eins klar sein, Gott braucht unsere Ehre nicht, aber er verdient sie, weil er würdig ist. Und was macht ihn würdig? Wir fangen mal mit der Person des Vaters an. Da ist zunächst einmal die Tatsache, dass Gott Vater unser Schöpfer ist. Alles, was wir haben, kommt letztlich von ihm. Unser Leben, unsere Fähigkeiten, unsere Familie, unsere Gemeinde, unsere Rettung – nichts davon haben wir selber geschafft oder geschaffen. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen gerne sagen, ja, das habe ich mir alles selber erarbeitet. Ich weiß nicht, was ich hier tun muss. Also wo Leute sagen, ja, das habe ich mir alles selber erarbeitet oder hart erarbeitet oder so. Und klar, mit Fleiß ist einiges zu erreichen und wir sollen auch fleißig sein und unsere Arbeit mit Liebe tun. Auch das ehrt Gott. Aber die Kraft, fleißig sein zu können, unsere Gesundheit und unsere Möglichkeiten, die sind Geschenke Gottes. Die kommen nicht aus uns. Paulus schreibt dazu im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 4, Vers 7: Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigenes Verdienst? Jeder Atemzug erinnert uns daran, dass wir von Gott abhängig sind. Er hat bestimmt, wann unser Leben anfing und er bestimmt auch das Ende. Ein zweiter Punkt, warum Gott Vater Ehre gebührt, ist, dass er heilig ist. In Jesaja 6 sehen wir die Seraphim vor Gottes Thron und sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Nicht stark, stark, stark rufen sie, auch nicht mächtig, 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 sondern heilig. Gottes Reinheit, Größe und Herrlichkeit übersteigen alles menschliche Vorstellungsvermögen. Darum gebührt ihm Ehre. Der dritte Punkt, warum Gott Vater Ehre zusteht, ist, dass er unser Erlöser ist. Wir ehren Gott für seine Gnade. Wir waren verloren, wir konnten uns nicht selbst retten. Doch Gott hat uns so sehr geliebt, dass er einen Weg zur Rettung schuf. Jede Predigt über Ehre führt letztlich zum Kreuz. denn dort sehen wir die Liebe Gottes in ihrer ganzen Größe. Und damit kommen wir zum Sohn, denn er war es ja, der ans Kreuz gehängt wurde für uns. Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gebührt dieselbe Ehre wie dem Vater. In Johannes 5, 23 sagt Jesus: Damit alle den Sohn ehren, genau wie den Vater, wer aber den Sohn nicht anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn gesandt hat. Das ist eine etwas erstaunliche Aussage. Jesus sagt nicht, ehrt mich ein wenig oder respektiert mich als Lehrer, sondern er sagt, ehrt den Sohn, wie ihr den Vater ehrt. Warum? Weil Jesus eben nicht nur ein Prophet war, sondern weil er der Sohn Gottes ist. Er war schon von Anfang an dabei, als die Welt erschaffen wurde. Das Johannesevangelium beschreibt es so in Kapitel 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Und dann heißt es in Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Dafür gebühren Gott Vater und Jesus die Ehre. Jesus hat seine Göttlichkeit im Himmel aufgegeben, und um unter uns Menschen zu sein, so eine Großtat konnte nur er vollbringen. Und dann hat er sein Leben für uns hingegeben, damit wir alle gerettet werden. Er hat uns seine sündlose Identität, Er hat uns seine sündlose Identität im Tausch für unsere sündhafte Identität gegeben. Dafür hat er unbeschreibliche Qualen erlitten, war vom Vater getrennt und im Totenreich. Und dafür gebührt ihm alle Ehre. Jesus ist der Retter der Welt, er ist der König aller Könige. Er hat mit seiner Auferstehung für uns den Tod besiegt. Mehr geht nicht. Alle Ehre, König Jesus. Ein weiterer Punkt, der uns verdeutlicht, dass Jesus Ehre zusteht, ist, dass er auch im Himmel geehrt wird. In Offenbarung 5 wird beschrieben, wie unzählige Engel vor Jesus niederfallen. Ich lese mal die Verse 11 bis 14 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, sie alle riefen: Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Erklärung. Jan, mach mal bitte leise. Jesus, dem Lamm, gebührt Ehre im Himmel und auf der Erde. Denn er hat durch seinen Tod am Kreuz unsere Errettung erwirkt und uns ewiges Leben in Herrlichkeit ermöglicht. Und schließlich gebührt Jesus Ehre für seine Vorbildfunktion. Jens hat es vorhin schon gebetet. Er war ein Beispiel für uns, wie Gott uns gedacht hat. In enger Beziehung mit dem Vater und in einer 100% Ich-vertraue-dir-Beziehung. Jesus war gehorsam bis in den Tod, weil er dem Vater zu 100% vertraut hat und immer zu 100% in der Liebe geblieben ist. In der Liebe zum Vater und zu uns. Er hat das ganze Gesetz erfüllt. Dafür steht ihm ebenfalls Ehre zu. Was ist mit der dritten Gottesperson, der Ruach, dem Heiligen Geist? Steht ihm auch Ehre zu? Natürlich, als Teil der Dreieinigkeit ist die Ruach auch Gott und entsprechend hat sie das gleiche Recht auf Ehre. Dass die Ruach gleichberechtigt dazugehört, können wir zum Beispiel in Matthäus 28 lesen, als Jesus den Missionsbefehl gibt. Er sagt in Vers 19, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt Schöpfung, Erneuerung, Heiligung und Leitung, alles Tätigkeiten, die Gott zugeschrieben werden. Der Heilige Geist lehrt uns und führt uns in alle Wahrheit. Die Ruach ist es, die uns Gott erkennen lässt. Sie gibt uns mit den Geistesgaben Werkzeuge an die Hand, mit denen wir unserem Auftrag nachkommen können. Unserem Auftrag, Gottes Reich in dieser Welt auszubreiten. Es ist Gott, der das Reich ausbreitet, aber er lässt uns dabei mitarbeiten. Und deshalb rüstet uns der Heilige Geist mit allem aus, was wir dazu brauchen. Weisheit, Erkenntnis, Wunderwirken, Glauben, Prophetie, Geisterunterscheidung, Zungenrede und ihre Auslegung und Heilung. Das könnt ihr im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 12 nachlesen. So, wenn wir uns einig sind, dass Gott alle Ehre zusteht, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist, dann ist die Frage, wie können wir das leben? Wie können wir allen drei Gottespersonen Ehre machen, Ehre geben? Ich habe mit Gott Vater als unserem Schöpfer angefangen, weitergemacht mit Jesus, unserem Retter und aufgehört mit dem Heiligen Geist, der uns begabt. Jetzt gehe ich sozusagen rückwärts und fange mit dem Heiligen Geist an, um die Frage zu beantworten, wie wir ihm Ehre entgegenbringen können, ganz praktisch. Erstens, wir können den Heiligen Geist im Gebet ansprechen, uns direkt an ihn wenden, indem wir zum Beispiel sagen, Heiliger Geist, leite mich oder erfülle mich mit deiner Weisheit oder zeige mir, was Gott möchte. Oder ganz schlicht ihn einladen, was wir am Anfang des Gottesdienstes getan haben. Komm, Heiliger Geist. Wir können auf sein Wirken achten, das ist der zweite Punkt, indem wir ihm Aufmerksamkeit geben. Praktisch heißt das, wir nehmen uns Zeit für Stille und Gebet. Wir bitten die Ruach um Verständnis und Einsicht, bevor wir anfangen, die Bibel zu lesen. Wir prüfen innere Impulse sorgfältig und sind bereit, uns korrigieren und führen zu lassen. Drittens, wir sind stark darauf bedacht, nicht gegen sein Wirken zu handeln, also die Ruach nicht zu betrüben. Praktisch bedeutet das, dass wir bewusst gegen Sünde ankämpfen, wahrhaftig und liebevoll handeln und Versöhnung suchen, statt an Bitterkeit festzuhalten. Viertens, wir nehmen die Gaben der Ruach dankbar an. Sie zu ehren kann bedeuten, die Geistesgaben nicht zu vernachlässigen, sondern zum Wohl anderer einzusetzen. Und fünftens, wir können die Früchte des Geistes wachsen lassen. Damit ehren wir den Heiligen Geist und Jesus und Gott Vater. Denn wenn wir den Geist unser Leben verändern lassen, werden wir Jesus ähnlicher und damit immer mehr zu Gottes Ebenbild. Ein Leben, das sich am Heiligen Geist orientiert und seine Früchte wachsen lässt, kann als praktische Ehrung des Heiligen Geistes verstanden werden. Zusammengefasst kann man sagen, den Heiligen Geist zu ehren bedeutet nicht, ständig über ihn zu sprechen oder besondere Gefühle zu suchen. Vielmehr zeigt sich die Achtung vor ihm oft darin, dass man auf ihn hört, seinem Wirken Raum gibt und ihm gehorcht. Aus dieser Sicht ist ein Leben in Liebe, Wahrhaftigkeit und Hingabe an Gott die tiefste Form der Ehrerweisung gegenüber dem Heiligen Geist. Soweit, so klar? Dann komme ich zur nächsten Gottesperson, dem Sohn. Wie können wir Jesus ganz praktisch ehren? Also nicht nur mit dem Mund, sondern auch im Handeln. Es ist leicht, im Gottesdienst zu singen, Jesus, du bist Herr. Jesus wird geehrt durch Anbetung. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur mit Liedern, sondern von ganzem Herzen mit echter Hingabe. Wahre Ehre zeigt sich im Leben, Jesus im Mittelpunkt. Wir ehren Jesus durch Gehorsam. In Johannes 14,15 steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Gehorsam ist eine Form der Ehre. Wir ehren Jesus auch, wenn wir ihm vertrauen. Das heißt, dass wir uns an Jesus wenden, wenn wir in Not sind und dass wir vertrauen, dass er eine Lösung für jedes Problem hat, auch wenn die Lösung vielleicht anders aussieht, als wir es uns vorgestellt haben. Wir ehren Jesus, wenn wir ihm nachfolgen, das heißt, das tun, was Jesus getan hat, und zwar aus der gleichen Motivation heraus wie er. Liebe zu Gott, den Mitmenschen und uns selbst. Es ehrt Jesus, wenn wir seinen Namen bekennen. In Psalm 29, Vers 2 steht, ehrt seinen wunderbaren Namen, werft euch vor ihm nieder in seiner herrlichen Pracht. Wir haben das vorhin schon besungen, den Namen von Jesus, in dem Kraft und Macht stecken. Wenn wir seinen Namen bekennen oder ausrufen, dann ehren wir ihn. Und natürlich ehrt es Jesus, wenn wir Zeugnis geben, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. Manchmal reicht es vielleicht einfach nur zu bekennen, dass wir Jesus nachfolgen. Manchmal müssen wir eine Geschichte erzählen. Aber immer sollte das zu seiner Ehre geschehen. Wenn wir zum Beispiel durch Jesus übernatürliche Heilung erfahren haben, dann sollten wir auch sagen, dass er es war, der uns geheilt hat. Und wir können immer wieder an allen Orten erzählen, was es heißt, mit Jesus zu leben, welche wunderbaren Veränderungen er in unserem Leben bewirkt hat und wie wir in echte Freiheit gekommen sind. Eine der größten Fallen, in die wir tappen können, ist, dass wir unsere eigene Ehre suchen, anstatt Jesus Ehre zu geben. Manchmal suchen wir die eigene Ehre. Das passiert ganz schnell, weil wir alle auch das Bedürfnis haben, gesehen zu werden. Und wir brauchen auch mal Lob und wir brauchen auch mal Anerkennung. Es ist okay, wir wollen auch mal bewundert werden. Das ist nicht an sich schlecht, aber das darf nicht die bestimmende Größe für unser Handeln werden. In Johannes 5, 41 bis 44 steht, dass Jesus Folgendes zu den führenden Juden gesagt hat. Ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Ihr dagegen seid anders. Ich kenne euch und weiß genau, dass ihr keine Liebe zu Gott in euch tragt. Mein Vater hat mich zu euch geschickt, doch ihr lehnt mich ab. Wenn aber jemand in eigenem Auftrag zu euch kommt, den werdet ihr aufnehmen. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Aber euch ist völlig gleichgültig, ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt. Die Frage lautet also, für wen lebst du? Für die eigene Ehre oder für Gottes Ehre? Das können wir vielleicht manchmal gar nicht ganz genau trennen, das verschwimmt vielleicht ein bisschen. Aber wir haben zum Glück den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und uns auch überführen kann, wenn wir Schlagseite in die falsche Richtung kriegen. Das Ziel von uns Christen sollte nicht sein, berühmt zu werden. Unser Ziel sei, dass Christus sichtbar wird. Johannes bringt es auf den Punkt. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist echte christliche Haltung. Und nun zu Gott, dem Vater. Wie können wir dem Vater Ehre erweisen, also ihm den Wert und die Achtung und die Würde geben, die ihm zustehen? In der musikalischen Anbetungszeit haben wir Gott zur Ehre gesungen und ihm gesagt, wofür wir ihn ehren. Aber echte Ehrerweisung muss eben über Lippenbekenntnisse hinausgehen. Ich kann den ganzen Tag singen, ich liebe und verehre dich, Christus, du mein König. Aber wie zeigt sich das? An welchen Taten kann Gott erkennen, dass ich ihn wirklich ehre. In der Vineyard propagieren wir einen Lebensstil der Anbetung. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir Gott mit unserem ganzen Leben Ehre geben wollen. Nicht nur Sonntag im Gottesdienst, sondern immer und überall, mit allem. Und das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag singen müssen. Also lasst uns mal konkret werden. Wenn ich Gott Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, ehren will im Alltag, dann fängt es damit an, dass ich darauf achte, seine Schöpfung nicht zu zerstören, sondern sie zu bewahren. Das heißt Umweltbewusstsein. Das fängt damit an, dass wir genügend Grünflächen in unseren Städten erhalten, dass wir möglichst wenig Müll produzieren und diesen ordnungsgemäß entsorgen. Das heißt aber auch, dass wir den Wildtieren genügend Lebensraum lassen, dass wir den Erdboden nicht so ausbeuten, dass nichts mehr wächst, dass wir die Ökosysteme erhalten, uns klimafreundlich verhalten und so weiter. In den Freikirchen fällt dieser Aspekt der Ehre Gottes oft hinten runter. Wir denken, Hauptsache gerettet. Hauptsache Jesus, egal ob der Planet dabei zugrunde geht. Ich kenne wirklich eine ganze Reihe von Christen, egal, die sagen, also machen sich überhaupt keinen Kopf darum, dass wir einen Klimawandel haben. Ja, die fliegen ohne jegliches Unrechtsbewusstsein zu Retreats und Seminaren und irgendwelchen christlichen Events, weil es ja christlich ist. Ja, ist ja auch schön. Ich gönne ja auch jedem, dass er an irgendwas teilnehmen kann. Aber müssen wir immer überall hinfliegen? Ja, in den Landeskirchen sind vielleicht auf der anderen Seite manche vom Pferd gefallen, indem sie nur noch über Umweltschutz reden und Jesus wenig vorkommt. Das ist sicher auch falsch. Also sollten wir uns vielleicht an das Vineyard-Prinzip der radikalen Balance wenden. Lasst uns diese radikale Mitte finden und beides wichtig nehmen. Die persönliche Errettung und die Bewahrung der Schöpfung. Wir geben Gott Vater also Ehre, wenn wir seine wunderbare Schöpfung nicht mit Füßen treten, sondern unserem Auftrag nachkommen, sie zu bewahren. Zu Gottes Schöpfung gehört aber nicht nur die Natur, also die Landschaft, sondern dazu gehören auch alle Tiere und alle Menschen. Wenn wir Gott ehren wollen, dann sollten wir alle seine Geschöpfe ehren. Das heißt nicht, dass ich Vegetarier oder Veganer werden muss. Die Bibel erlaubt uns das Essen von Fleisch. Aber ich kann mich dafür entscheiden, keine Tiere zu essen oder zumindest weniger Fleisch zu essen und dafür nur in Bioqualität. Das ist für Mensch, Tier und Land gesünder und ich weiß dann, dass das Tier ein gutes Leben hatte, bevor es für mich zur Nahrung wurde. Es wäre wünschenswert, wenn ich auch noch sicherstellen könnte, dass es nicht ewig weit zum Schlachthof transportiert wurde und dass die Schlachtung schmerzfrei und schnell war. Es ehrt Gott Vater, wenn wir seine Geschöpfe mit Respekt behandeln, einfach weil sie seine Geschöpfe sind. Wenn wir Haustiere halten, heißt das, wir sollten ihnen einen möglichst natürlichen Lebensraum ermöglichen und sie zum Beispiel nicht in enge Käfige sperren. Wenn wir glauben und wissen, dass Menschen in Gottes Ebenbild erschaffen wurden, dann ist es umso mehr Grund, unsere Mitmenschen zu ehren, wenn wir Gott Ehre geben wollen. Hat Gott irgendeinen Menschen weniger in seinem Ebenbild geschaffen als jemand anders? Oder hat er einige Menschen ihm ähnlicher gemacht als andere? Zum Beispiel Menschen aus anderen Ländern, sind die einen mehr wert als die anderen? Die Nazis haben es damals so definiert. Die arische Rasse war allen anderen und besonders den Juden angeblich überlegen. Die Amerikaner haben es so definiert. Die Einwanderer waren den Einheimischen angeblich überlegen. Und die Weißen sind für sehr viele noch immer viel mehr wert als die Schwarzen. Und auch als die Juden und die Latinos. Die Engländer haben es in Australien so definiert. Die Aborigines waren weniger wert, vielleicht gar nichts wert. Alle Kolonialmächte haben es so definiert. Sie waren die Herrenmenschen in den eroberten Gebieten, und zwar besonders, wenn die Einheimischen eine dunkle Hautfarbe hatten. Das würde hier natürlich niemand so denken, oder? Aber bei dir sind es vielleicht die Türken, die insgeheim ein kleines bisschen weniger wert sind als Deutsche. Vielleicht sind alle Muslime so ein ganz kleines bisschen weniger wert als die Christen. Oder sind es vielleicht homosexuelle Menschen und alle, die in diese LGBTQ-Gruppe gehören? Betrachtest du sie wirklich, also wirklich als gleichwertig? Eine gute Frage danach, ob es in einem Land Rassismus oder Diskriminierung gibt, ist die Frage, wärst du bereit, mit einem Menschen aus der Gruppe X zu tauschen? Also wäre ich sofort bereit, mein Leben hier in Hamburg mit dem Leben eines Menschen türkischer Herkunft hier in Hamburg zu tauschen? Oder mit einem Menschen afrikanischer Herkunft oder jüdischer Herkunft? Oder mit einer von der Mehrheit abweichenden sexuellen Orientierung? Wäre ich bereit, mit diesem Menschen zu tauschen, hätte ich das Gefühl, dann geht es mir genauso gut wie vorher? Wenn hier alle Menschen mit dem gleichen Respekt, den gleichen Möglichkeiten und der gleichen Achtung behandelt würden, dann könnte ich ja sofort Ja sagen zu so einem Tausch. Es wäre egal, woher ich komme oder wie ich empfinde. Es ist aber nicht egal, oder? Du würdest wahrscheinlich mit keinem dieser Menschen wirklich tauschen wollen in Hamburg, oder? Ich war gestern und vorgestern im Christuszentrum in Toschstedt bei dem Seminar Die Decke des Schweigens. Jobst Bittner, der Leiter von Antjes neuer Gemeinde in Tübingen, und sein Team haben uns gelehrt und haben uns erzählt, wie sich unverarbeitetes Nazi-Gedankengut noch immer in unseren Haltungen und Handlungen zeigen kann. Dazu gern mal an anderer Stelle mehr. Heute nur ein Mini-Beispiel. Ich war 1979, also schon weit nach dem Zweiten Weltkrieg, für 3 Monate in Kanada auf Schüleraustausch mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst. Hinterher musste man einen Bericht abgeben, in dem man seine eigenen Erfahrungen reflektiert. Ich schrieb, gerade 15 geworden und grundsätzlich total begeistert von den 3 Monaten in Kanada. Das war ja für mich die große weite Welt und das war überhaupt, ich kam vom Dorf und wow, war alles ganz toll. Aber ich schrieb einen Satz in den Bericht, der so ähnlich klang, weiß nicht mehr den Wortlaut, aber ähnlich wie dieser. Natürlich ist es in Kanada alles etwas einfacher als in Deutschland. Als ich das Jahre später las, habe ich mich sehr geschämt. Natürlich. Natürlich ist es in Kanada nicht so gut wie in Deutschland. Hallo? Was bitteschön ist daran natürlich? Ich war offensichtlich mit elitärem Denken behaftet, ganz unbewusst. Und ich kann in aller Ehrlichkeit sagen, dass ich wirklich nie ein Nazi war. Ich habe mich mein Leben lang immer für die Schwachen eingesetzt und bin grundsätzlich eher eine Brückenbauerin, die versucht zu verbinden. Und trotzdem war da dieses elitäre Nazi-Gedankengut in mir. Ja, Deutschland ist irgendwie besser als der Rest. Und wir haben davon immer noch einiges in unserem Land, wenn wir die Abschlüsse aus anderen Nationen nicht anerkennen oder die Berufserfahrung oder was auch immer, die sind ja alle nicht so gut ausgebildet wie hier. Denkst du, die Zeiten sind längst vorbei. Also, ich durfte am Wochenende bekennen und um Vergebung bitten für dieses elitäre Nazi-Gedankengut in mir und bin sehr dankbar. Was für ein Geschenk. Und das war jetzt nur ein Mini-Beispiel, wie gesagt, gern an anderer Stelle mehr. Wir können und sollten uns aber eben immer mal wieder die Frage stellen, wo fängt bei mir elitäres Denken an, das einen Teil von Gottes Schöpfung nicht ehrt? Wo habe ich noch Reste von Antisemitismus in mir? Es ehrt Gott, wenn ich es zulasse, dass er Schuld aufdeckt und ich um Vergebung bitte. Dann kommt sein Licht in die Sache und Gott bekommt Ehre. Wenn du den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Schöpfer von allem ehren willst, dann solltest du seine Schöpfung und alle seine Geschöpfe ehren. Nicht wegen besonderer Leistungen, sei es im Fußball oder anderswo, sondern weil sie Gottes Geschöpfe sind, alle gleich wunderbar von ihm gemacht. Ehre bedeutet Wertschätzung. Jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Darum behandeln wir Menschen nicht nach ihrem Status, nicht nach ihrem Einkommen, nicht nach ihrer Bildung, nicht nach ihrer Herkunft, nicht nach ihrer sexuellen Orientierung und nicht nach ihrer Religionszugehörigkeit. Im allerersten Artikel unseres Grundgesetzes steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Der Artikel wurde 1949 als direkte Reaktion auf die Verbrechen und die Menschenverachtung des nationalsozialistischen Regimes im Zweiten Weltkrieg in das Grundgesetz aufgenommen. Dieser Artikel soll sicherstellen, dass die Würde des Individuums nie wieder staatlicher Willkür unterworfen wird. Aus diesem Artikel leiten sich alle anderen Freiheitsrechte ab, wie das Leben, das Recht auf Leben, freie Entfaltung und Gleichberechtigung. Denkt mal darüber nach, bevor ihr bei der nächsten Wahl euer Kreuz macht. Gott hat uns alle gleich geschaffen, gleichwertig. Nicht identisch, sondern gleichwertig. Alle, jeden einzelnen Menschen in seinem Ebenbild. Also können wir niemanden diskriminieren. Wir können niemandem die Rechte verwehren, die wir anderen zubilligen. Wir können nicht systematisch irgendwelche Gruppen benachteiligen, wenn wir unserem Schöpfer die Ehre geben, die ihm zusteht. Denn er hat alles sehr gut gemacht. Amen. Lass uns einen Moment still sein und dem Heiligen Geist Raum geben. Bittet ihn, euch zu zeigen, ob es Dinge in eurem Leben gibt, die Gott nicht so ehren, wie es ihm zusteht. An welchen Stellen bist du ungehorsam? An welchen Stellen lässt du dem Heiligen Geist nicht genug Raum? An welchen Stellen ehrst du Gott nicht mit deinem Verhalten oder deiner Einstellung? Wo bekennst du Jesus nicht, obwohl es dran wäre? Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit, von Gott zu hören. Ich schließe das dann ab und dann könnt ihr euch zu zweit noch kurz darüber austauschen.